So, wir haben uns erholt von dem Schock vor der Pause. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Mit einer dynamischen Übersetzung kann man viel leichter und besser tricksen. Eben unter dem Vorwand, ich habe mir zuerst überlegt, vor der Übersetzung, was sagt dieser Vers aus? Und dann habe ich diesen Gedanken ganz neu ausgedrückt. Und es war etwas ganz anderes. Noch vor guter Nachricht, Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzung, hat man ja begonnen mit diesem Typ Übersetzung. Da gehörte die Übersetzung von Jörg Zink dazu. Und auch schon Bruns hat ja in diese Richtung einen Weg gesucht. Aber Bruns schreibt dann noch im Vorwort, da wo er etwas ergänzt hat, um den Gedanken klar rüberzubringen, habe er Klammern gesetzt. Und das ist auch ein Punkt, wo man deutlich davon weggekommen ist. Also es wird übersetzt und man sagt, wir fügen noch das und das ein, einfach damit es verständlicher ist und schlussendlich den Gedanken ausdrückt, der ursprünglich gemeint war. Aber ohne zu kennzeichnen, was noch Hinzufügung ist, klärende Ergänzung. Und das führt natürlich dazu, dass man dann den Eindruck hat, ja, alles, was da steht, steht so im Grundtext. Aber würde man die Ergänzungen deutlicher machen, dann wäre das gewissermaßen ein Rechenschaftsbericht dem Leser gegenüber. Also das ist jetzt wirklich Ergänzung und musste hinzugefügt werden. Die alte Elberfelder, sogar als wörtliche Übersetzung, hat das ja getan, indem immer wieder durch Kursivdruck wurde deutlich gemacht, das musste im Deutschen ergänzt werden, steht aber im Grundtext nicht. Und selbst bei solchen Nuancen, ob nun vor Heiliger Geist der Artikel steht oder kein Artikel, solche Dinge wurden sogar gekennzeichnet. Und das hat tatsächlich große Bedeutung für die Übersetzung. Denn Heiliger Geist ohne Artikel, um ein Beispiel eben noch etwas deutlicher darzulegen. Heiliger Geist ohne Artikel hat mehr Bezug auf die Kraft des Geistes, während der Heilige Geist dann eher Bezug hat auf die Person, die göttliche Person des Heiligen Geistes. Und das kann sich entscheidend sein. Zum Beispiel in Hebräer 6, wo es darum geht, die einmal erleuchtet waren, geschmeckt haben das gute Wort Gottes, teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes, wenn die wieder abfallen, wie sie dann unter das Gericht kommen. Ja gut, und dann sagt man, das ist ein wiedergeborener Mensch. Nein, teilhaftig Heiligen Geistes heißt nicht, dass er den Heiligen Geist innewohnend hat, sondern dass er an seinem Wirken Anteil bekommen hat. Jeder Mensch, der unter das Wort Gottes kommt, in die Evangelisationsverkündigung kommt, wird teilhaftig Heiligen Geistes, insofern als der Heilige Geist ihm die Augen öffnet, ihm das Herz öffnet für Gottes Wort. Und so können also selbst solche Details eben von Bedeutung sein. Nächster Punkt auf dem Blatt. Als Grundprinzip jeder Übersetzung, ob wörtlich oder dynamisch, müsste gelten. Jedes Wort und jeder Gedanke im Grundtext sollte im Text der Übersetzung wiedergefunden werden. Der Übersetzer darf nicht zum Neuautor werden. Gut, man braucht vielleicht für ein Wort im Grundtext, braucht man vier Wörter in der Übersetzung. Ja, das wörtlich will ja gar nicht bedeuten, dass es für jedes Wort ein Wort gibt. Aber es geht darum, dass jeder Gedanke, der im Grundtext ausgedrückt wird, wieder rüberkommt. Nun, das haben viele schon erlebt in Hauskreisen und so. Da liest einer die Übersetzung, dann liest einer gute Nachricht. Und man merkt plötzlich, ja, aber der und der Gedanke ist gar nicht da. Es kann ja ganz anders formuliert sein. Und trotzdem kann man sagen, ja, aber der Gedanke ist da, in beiden Übersetzungen. Es ist alles vollständig da. Ganz anders formuliert. Gut. Aber wenn wir feststellen, der Gedanke ist gar nicht da im Text, dann merken wir, da ist ein Problem. Ein Beispiel aus Hoffnung für alle. Markus 8. Vers 35. Ich lese in der Elberfelder. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Das lese ich, Hoffnung für alle. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Jeder Gedanke da. Also, man kann sich schon mal fragen, ob wer irgend sein Leben verliert, um meinetwillen, ob das wirklich äquivalent ist, wenn man sagt, wer sein Leben für mich einsetzt. Ich würde sagen, es ist weniger, oder? Es ist schwächer. Aber tragischer ist dann, der Herr sagt, verliert um meinet und um des Evangeliums willen. Um des Evangeliums willen ist völlig weggelassen. Also da ist nichts Äquivalentes. Also wenn man würde umschreiben und wer sein Leben einsetzt, auch für die frohe Botschaft, gut, dann wäre das ganz anders formuliert, aber es wäre drin. Aber der Gedanke fehlt und das kann man nicht akzeptieren. Also jeder Gedanke müsste da sein. Man wird feststellen, bei der neuen Genfer Übersetzung, im Vergleich zu Hoffnung für alle, im Vergleich zu Gute Nachricht, wird das viel, viel strenger verfolgt. Dass trotz Neuformulierung möglichst jeder Gedanke rüberkommt. Also als Ziel wird das sicher dort deutlich stärker verwirklicht sein. Also der Übersetzer darf nicht zum Neuautor werden und er darf auch nichts weglassen. Aber zusätzliche Fußnoten sind in allen Übersetzungen sehr wichtig. Eben, das hängt damit zusammen, die Sprachen sind nicht deckungsgleich und so braucht es gewisse klärende Fußnoten. Heute ist es so üblich, weil seit so in den vergangenen Jahrzehnten ist das dynamische Übersetzen ist so richtig populär geworden, unter Linguisten allgemein. Und so ist es aufgekommen, die Ansicht, eine rechte Bibelübersetzung, eine wirklich gute Übersetzung, die muss dynamisch sein. Und so hat sich das immer mehr verbreitet, diese Verachtung der wörtlichen Übersetzungen, weil man sagt, das ist eigentlich linguistisch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nun, heute sieht man bereits eine neue Richtung in der Linguistik sich anbahnen. Und zwar von israelischen Linguisten, die in der jüngeren Vergangenheit begonnen haben, diese Art des Übersetzens unter den Evangelikalen sehr stark anzugreifen. Also, wir sehen, das ist auch wieder, war wieder ein Zeittrend, ein Zeitgeist, der vielleicht wieder eine Umkehrung erleben könnte. Nun, die dynamischen Übersetzer haben so gesagt, jede Übersetzung ist eigentlich schon ein Kommentar. Und darum ist das, was wir machen, das ist einfach nur ausgeprägter, aber das ist eigentlich das, was prinzipiell in der Übersetzung schon nötig ist. Nun, das ist nur sehr, sehr bedingt richtig, diese Aussage. Und zwar sagen diese israelischen Linguisten, wir wissen doch ganz genau, was eine Bibelübersetzung ist und was ein Bibelkommentar ist. Oder die denken an ihre rabbinischen Bibeln, da hat man den hebräischen Urtext, daneben die alten aramäischen Übersetzungen, die Targumim, und dann hat man in anderen weiteren Spalten haben alle möglichen Kommentare von Rashi und Eben Ezra und sonst noch weitere Kommentare, alles in der Rabbinerbibel auf der gleichen Seite so nebeneinander. Die sagen, wir wissen doch, was ein Kommentar ist, eben Rashi, Eben Ezra und so weiter, die großen Kommentatoren aus dem Mittelalter, und wir wissen, was eine Übersetzung ist. Das konnten wir schon immer unterscheiden. Man kann nicht sagen, die Übersetzung ist ein Kommentar. Die Übersetzung ist eine Übersetzung, der Kommentar ist ein Kommentar. Natürlich ist es so, dass man in der Übersetzung gewisse Dinge durch Umschreibung schon etwas kommentierend klären kann. Aber das ist ja nur bedingt nötig, wenn man übersetzt. Und so sollte man zwischen diesen Bereichen doch klar unterscheiden. Beziehungsweise man müsste dann sagen, hier handelt es sich nicht um eine Übersetzung, sondern um eine Übertragung. Viele haben gesagt, als der Römerbrief herausgekommen ist, als Einzelschrift bei der Neuen Genfer, von der Neuen Genfer Übersetzung, wurde auch an alle Regierungsleute, hohen Regierungsleute in der Schweiz gratis geschenkt. Tolles Geschenk, Römer 13, oder? Die Unterordnung oder die Obrigkeit. Das passt, gut gepasst. Da haben viele gesagt, seit ich das gelesen habe, habe ich endlich einmal den Römerbrief verstanden. Das ist doch toll, ein tolles Zeugnis. Aber man muss sich eben im Klaren sein, es ist eine Mischung zwischen Übersetzung und Kommentar. Und das kann auch ganz gelungen gemacht werden, und darum ist es eine Hilfe gewesen. Aber man sollte wirklich unterscheiden, das ist eine Übertragung und das ist eine Übersetzung. Aber Übertragungen können uns helfen, Kommentare können uns helfen. Wir sollten alle Hilfsmittel, die wirklich hilfreich sind, sollten wir natürlich dankbar benutzen. Aber ich würde nie jemandem empfehlen, nimm eine Übertragung als deine Grundbibel. Weil wir da eine Mischung haben von Kommentar und Übersetzung und der Leser kann meistens gar nicht unterscheiden, was ist jetzt Kommentar und was ist Übersetzung. Also die Bereiche sollte man eben trennen. Aber die Neue Genfer Übersetzung wird sicher eine große Hilfe sein beim Bibelstudium. Aber ich würde empfehlen, das unbedingt zu benutzen in Ergänzung zu einer wörtlichen Übersetzung. Es kommt weiter dazu, die Person des Bibelübersetzers ist entscheidend wichtig. Ist der Bibelübersetzer bekehrt oder ist er ungläubig? Das reicht auch noch nicht aus. Man muss sich fragen, lebt er auch ein gottgemäßes Leben oder führt ein Leben in der Sünde? Es gibt ja Leute, die meinen, Theologie studiert, Christsein perfektioniert. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist auch die Frage, ist der bibeltreu? Das bibeltreu heißt, ist für ihn die Bibel als Ganzes 100% Gottes Wort, Gottes unfehlbares Wort? Oder ist er liberal? Das kann in allen möglichen Abstufungen der Fall sein. Dann weiter ist eine Frage, hat er eine gute oder eine schlechte Kenntnis der Gedanken Gottes? Und das ist auch nicht abhängig davon, hat er Theologie studiert oder nicht. Denn was ist eigentlich ein Theologiestudium? Das meiste am Studium ist Studium rund um die Bibel. Ja, man studiert die Sprachen, die alten Sprachen, dann ist man ein Philologe, ja? Dann studiert man Geschichte, nämlich Kirchengeschichte, Religionsgeschichte, Dogmengeschichte. Man ist ein Historiker. Und dann studiert man noch ein paar weitere Bereiche, aber es sind alles Bereiche rund um die Bibel. Jemand, der so ein Studium absolviert hat, hat damit noch nicht bewiesen, dass er die Bibel und Gottes Gedanken wirklich gut und gründlich kennt. Natürlich, das sind aber alles nützliche Dinge. Eine gute Kirchengeschichtskenntnis, eine gute Dogmengeschichtskenntnis, das kann alles hilfreich sein, aber das sind nur Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Aber die geben noch keine Auskunft darüber, ob jemand eine gute oder eine schlechte Kenntnis der Gedanken Gottes hat. Und dann kommt natürlich auch dazu, ist es noch eine Frage, ist es ein guter oder ein schlechter Philologe? Es ist eine Tatsache, dass die meisten Theologen schlechte Philologen sind. Und die Kenntnis hat sich in den vergangenen 150 Jahren ganz drastisch nach unten entwickelt. Also wer im 19. Jahrhundert Theologie studiert hat, der hat noch oft eine sehr gründliche Hebräischkenntnis gehabt und Griechischkenntnis. Da wurde also ein Niveau verlangt, das heute ganz, ganz tief unten ist. Aber das hängt natürlich zusammen mit der liberalen Theologie. Solange man überzeugt ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist man auch motiviert, die Grundsprachen zu lernen. Ja? Ein Hebräisch-Dozent hat seine Vorlesungen so begonnen: Meine Damen und Herren, wir lernen jetzt die Sprache, die Gott gesprochen hat. Ja, und so wird das Studium begonnen. Aber wenn man von einer modernen Theologie ausgeht, oder modernistischen Theologie, die sich modern gibt, dann hat das nicht mehr dieses Gewicht. Und darum sind viele Studenten gar nicht mehr motiviert, die alten Sprachen gründlich zu lernen. Und wenn sie dann gelernt haben, brauchen sie sie nachher nicht mehr. Man muss mal schauen, wenn die 10 Jahre im Pfarrdienst gestanden sind, was noch übrig ist. Die können ihre Konjugationen nicht mehr und die Grammatik kennen sie nicht mehr. Gut, einfach um das zu zeigen, dass also auch hier ein Problem vorliegt, ist es überhaupt ein guter oder ein schlechter Philologe? Ein weiterer Punkt: Durch die dynamischen Übersetzungen werden Begriffe oft durch Umschreibungen umgesetzt. Das ist interessant, wenn man verschiedene Übersetzungen einmal nebeneinander hat. Und dann sieht man sofort, die dynamischen brauchen viel mehr Wörter. Zum Beispiel bei der neuen Genfer Übersetzung führt das sogar zum Ergebnis, die braucht am allermeisten Wörter. Ja gut, eben weil ein Gedanke ausgeführt wird in mehreren Wörtern eben durch Umschreibungen. Möglichst so, dass der Gedanke rüberkommt, klar. Nun, das hat aber eine Konsequenz. Dadurch entsteht beim Leser eine Begriffslosigkeit. Wenn zum Beispiel in der Gute Nachricht Übersetzung rechtfertigen so übersetzt wird. Römer 5, Vers 1. Ich lese zuerst wörtlich und dann in der Umschreibung. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gute Nachricht, Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Aus Glauben ist umschrieben mit, wir verlassen uns ganz auf ihn. Und rechtfertigen ist ein Begriff, den sowieso niemand versteht. Also hat man gesagt, Gott hat uns angenommen. Nun, durch diese Umschreibungen entsteht eine Begriffslosigkeit. Also der Leser weiß gar nicht mehr, was ist Rechtfertigung. Die Reformatoren im 16. Jahrhundert, die haben diesen Begriff entdeckt. Und das hat in Europa geknallt. Deswegen. Das war ja das große Bedürfnis. Wie können wir bei Gott, vor Gott gerecht sein? Wie kann der Mensch vor Gott gerecht sein? Und die katholische Kirche hat gelehrt, die Kirche kann euch das eingießen, tröpfchenweise, wenn ihr die Messen besucht und Messopfer bezahlt und so weiter und all eure Pflichten tut, dann bekommt ihr tröpfchenweise immer mehr von der Gerechtigkeit Gottes. Und die haben entdeckt, die Rechtfertigung ist ein Akt Gottes, der erfolgt, wenn der Mensch im Glauben das Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt. Und dann ist der Mensch gerechtfertigt und nicht tröpfchenweise. Und dadurch entsteht eine völlige Gewissheit. Nun, rechtfertigen, natürlich ist das ein schwieriges Wort. Aber wenn man das überall in der Bibel immer wieder liest, mit der Zeit merkt man, was das Wort bedeutet. Der Sinn ist nämlich der, jemanden für gerecht erklären. Oder wenn ich mich selber rechtfertige, dann versuche ich zu zeigen, dass ich Recht hatte. Ja, das ist sich selber rechtfertigen. Wenn Gott uns rechtfertigt, dann sagt er, du bist gerecht in meinen Augen. Alle Schuld weg. Aber das ist nicht das Gleiche, wie Gott hat uns also angenommen. So gehen diese biblischen Grundbegriffe des Evangeliums gehen verloren. Und dadurch, dass sie in Umschreibungen aufgelöst werden, kann man sie nicht mehr fassen. Ein Begriff kommt ja gerade daher, dass wir das greifen können. Rechtfertigung ist ein Wort und wir können das fassen. Rechtfertigung. Versöhnung, das können wir fassen. Ob wir dann wirklich genau verstehen, was Versöhnung ist, oh, das ist noch eine andere Sache, aber dann müssen diese Begriffe eben geklärt werden, sodass wir über Versöhnung sprechen können, über Vergebung, über Auserwählung, über Zuvorbestimmung. Diese Begriffe sind da in der Bibel, aber sie werden aufgelöst. Zum Beispiel Epheser 1, wenn ich jetzt schon gesprochen habe über Zuvorbestimmung. Ich möchte das heute jetzt aber nicht erklären, was Zuvorbestimmung anbetrifft. In Epheser 1, Vers 4 in der Guten Nachricht heißt es, er liebte uns schon bevor er die Welt schuf. Für ihn gehörten wir mit Christus zusammen vor aller Zeit. So hat er uns dazu erwählt, sein Volk zu sein und heilig und fehlerlos vor ihm zu stehen. Da haben wir wenigstens den Ausdruck Erwählung. Aus freiem Willen entschloss er sich, uns als seine Kinder anzunehmen. Aber da steht im Grundtext, er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Der Begriff der Zuvorbestimmung ist verloren gegangen. Und eben durch diese Umschreibung entsteht eine Begriffslosigkeit. Und durch die Begriffslosigkeit entsteht eine gewaltige Unschärfe in der Lehre. Das ist also irgendwie so wie Nebel, so unklar, keine scharfen Konturen sind mehr da. Dann eben auch das Gefühl einer Unverbindlichkeit des Gotteswortes. Man bekommt das Gefühl, gerade in so einem Hauskreis, einer liest so, der eine liest so, man kann es so sagen, man kann es so sagen und es wird alles fließend. Ja? Und dadurch entsteht das Gefühl der Unverbindlichkeit des Gotteswortes. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und wenn wir denken, wir müssen ja viel denken an die nächste Generation, das werden die sein, die das in der nächsten Generation das Zeugnis übernehmen als Christen. Ja, aber wenn die nur noch in dieser Begriffslosigkeit und Gedankenunschärfe aufwachsen, was können die weitergeben nachher? Dadurch ist es vorprogrammiert, dass biblische Grenzlinien, biblische Barrieren fallen, verflüchtigt werden. Und das ist typisch postmodern. Postmodern ist einfach so ein Schlagwort, um zu zeigen, wie unsere Jugend denkt. Es ist nicht wahr, meine Frau und ich, wir sind modern und unsere Kinder wachsen auf in einer postmodernen Umgebung. Aber das heißt wir sind altmodisch und die Postmodernen, das heißt nachmodern, die sind modern. Ja? Ein bisschen kompliziert. Also modern heißt altmodisch und postmodern heißt modern. Die Postmoderne drückt sich aus durch Unverbindlichkeit. Sie ist unverbindlich, zusammenhangslos, etwas hier und etwas dort, unverbindlich. Wie geht die Kommunikation? Ein Mail, ein SMS meine ich natürlich, ein SMS. Hoi, wie geht's? Urs. Das ist die Kommunikation. Und dann zurück, kommt wieder so ein Schaff. Und man denkt, man hat Beziehungen, unwahrscheinliche Beziehungen. Die sind gewaltig tief. Gut, wir haben uns verstanden, ich will mich ja nicht lustig machen. Aber ich will einfach zeigen, das sind diese Möglichkeiten, die da angeboten werden. Und unsere Kinder wachsen so postmodern auf und sie denken, sie haben Kommunikation, aber sie haben verloren. Sie haben an Tiefe in der Beziehung verloren. Die Beziehungen sind sehr unverbindlich, punktuell. Zusammenhangslos, man geht aufs Internet surfen. Das ist unwahrscheinlich, die Information, die man heute hat. Da kann man dort nachschauen, dort und dort und dort und dort, 2 Stunden. Und dann, was hast du jetzt davon gelernt? Ja, eben, ich habe viel Information bekommen. Aber die Information, wie sie dargeboten ist, ist völlig zusammenhangslos. Aber das stört niemanden. Man hat Information, aber sie ist fragmentarisch. Postmoderne. Etwas hier und etwas dort. Und das drückt sich dann so aus, da kann ein Jugendlicher sagen, ich bin bekehrt. Und er glaubt an Reinkarnation. Das geht doch nicht zusammen. Natürlich, wieso? Doch kein Problem. Also dass man widersprüchliche Dinge, die kann man nebeneinander stehen lassen und man empfindet es gar nicht als Widerspruch. Das hängt mit dieser Unschärfe zusammen. Wichtig ist nämlich, man fühlt sich wohl. Man muss sich wohl fühlen, das ist ganz wichtig. Dann stimmt alles. Also das, so also ein kleines Plädoyer, um zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen. Wir müssen sehen, wo sind die Schwierigkeiten. Dann können wir uns überlegen, wie können wir das angehen, wie können wir da überhaupt Hilfe geben. Sehr schwierig. Aber wir müssen uns das überlegen, wir müssen helfen. Und wichtig ist weiter, die Übersetzungen ersetzen nicht Predigten. Lehrvorträge, Bibelkommentare, Sachlexika, persönlicher Austausch über Gottes Wort. Dass wir einander einladen, miteinander nicht nur über neue Autos und über Ferien reden, sondern dass wir einen geistlichen Austausch haben. Ganz wichtig. Und so können wir voneinander lernen. Epheser 4, 10 bis 16 zeigt, wie der Herr Jesus seiner Gemeinde Gaben gegeben hat. Lehrer, Evangelisten, Hirten und so weiter. 1. Korinther 12 bis 14 spricht auch über die verschiedenen Gaben. Ein Solo-Christentum geht nicht. Ich und die Bibel allein. Das ist gut im Alltag, aber das reicht nicht. Also, das brauchen wir zu unserer Bibel hinzu. Die Übersetzung, auch wenn sie voller Fußnoten ist und es eine Studienbibel ist, noch mit voll ausgeführten Kommentaren, ersetzt nicht all diese anderen Bereiche. Nun, wenn wir so über Übersetzung gesprochen haben, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum eigentlich nicht Bibelsprachen lernen? Ich kenne einen Juristen, der hat gesagt, ich habe nie Zeit gehabt, Hebräisch zu lernen. Das stimmt ja gar nicht. Der hat nur nie Zeit nehmen wollen. Ja, ist ja klar, oder? Wir haben doch alle gleich viel Zeit in der Woche, 7x24 Stunden. Nur eine Frage, was finden wir jetzt wichtig und weniger wichtig? Und wir müssen ja entscheiden, nicht alle können das Gleiche machen. Wir müssen vor Gott wissen, was ist mein Auftrag? Aber niemand kann sagen, ich habe keine Zeit gehabt. Sondern wir müssen uns immer wieder Rechenschaft ablegen, was ist für uns wichtig. Und gerade junge Leute, die eine Begabung haben in diese Richtung, die sollten sich fragen, warum eigentlich nicht gerade die Grundsprachen lernen. Luther, von ihm gibt es ein wunderbares Zitat, wie er sich darüber geäußert hat, wir sollten hart über den Bibelsprachen und die gründlich lernen mit Fleiß und Eifer, das führt er ganz, ganz eindrücklich aus. Also er hat das sehr, sehr empfohlen. Das ist nicht für alle, aber ich sage gerade für die, die die Fähigkeiten haben oder Möglichkeiten haben, warum eigentlich nicht gerade den Grundtext lernen? Und dadurch können sie der Gemeinde auch wieder dienen, wenn sie das in der richtigen Weise einsetzen. Aber sonst, wir haben viele Übersetzungen, wir können sie in Ergänzung brauchen, ist alles nützlich, aber wir sollten wissen, wie man die Übersetzungen einordnen und gewichten soll. Und so ist sicher eine wörtliche Übersetzung als Basis, nicht eine extrem wörtliche, sondern eben das Maß, was die Elberfelder benutzt, hat sich wirklich bis heute als ein Idealmaß ausgewirkt. Und ich bin erstaunt, dass junge Leute sagen, diese Sprache verstehe ich überhaupt nicht. Und ich habe schon viel erlebt, dass ich irgendwo an Orten war, ich habe zitiert aus meiner Bibel, und dann haben die Leute gefragt, was ist das für eine Übersetzung? Die versteht man so gut. Das ist die alte Elberfelder. Komisch, eben, wie gewisse Leute, ich weiß nicht, sind die vielleicht geprägt gewesen durch eine etwas altertümlichere Luthersprache, die haben plötzlich gefunden, ja, das tönt so, man kann es besser fassen. Also mindestens für mich ein Beweis, so unverständlich kann sie nicht sein. Also man sollte eine gründliche Basis haben und die anderen Übersetzungen in Ergänzung benutzen. Mit den nötigen Vorbehalten, da wo wirklich ein Problem vorliegt, denn bei der guten Nachricht wissen wir, da sind liberale Theologen am Werk gewesen. Bei der neuen Genfer Übersetzung ist das bei keinem einzigen. Das sind schon mal ganz deutliche Unterschiede. Und vielleicht noch zum Schluss ein Argument, wenn jemand kommt, eben dynamische Übersetzung, das ist eigentlich das Einzige, was heute noch gilt. So ist es auch eigentlich vertreten in dem Buch von Harjung, welches ist die richtige Bibelübersetzung. Aber da muss man entgegenhalten. Schau mal, nehmen wir an, jetzt wird in der Wüste Judäa eine neue Höhle entdeckt. Mit ganz geheimnisvollen Handschriften. Die hat man noch nie zuvor gefunden, solche Handschriften. Und jetzt werden die veröffentlicht, nicht unter Beschluss gehalten durch den Vatikan, sondern die werden veröffentlicht, wie man alle Qumran-Handschriften jetzt im Prinzip veröffentlicht hat. Was möchtet ihr, um zu wissen, was da Geheimnisvolles drinsteht? Möchtet ihr eine wörtliche Übersetzung oder eine dynamische? Alles klar. Da möchte doch jeder möglichst wörtlich, damit er sich ein Bild machen kann. Denn bei der dynamischen kann er es umschreiben und dann weiß ich sicher, dass das dasteht, was der Übersetzer denkt, was es bedeutet hat. Aber ich möchte wissen, was genau da drin steht, Geheimnisvolles. Also, dieses Argument kann auch deutlich machen, was der Vorteil ist bei einer wörtlichen Übersetzung. Nun kommen wir am Schluss zur Frage, welchen Grundtext sollten Bibelübersetzungen benutzen? Gut, in der Pause bin ich angesprochen worden. Das ist doch die große Frage, die man eigentlich an den Anfang stellen sollte. Und da habe ich gesagt, ja, das kommt jetzt dann noch, jetzt am Schluss. Das ist eine didaktische Frage, was man zuerst bringt und was am Schluss. Ich will das getrennt angehen fürs Alte und fürs Neue Testament. Beim Alten Testament ist es so, wir hatten vom Mittelalter her tausende von Handschriften. Das sind die sogenannten masoretischen Handschriften. Weil die jüdischen Rabbiner im Mittelalter, die haben die Bibel getreulich abgeschrieben, die haben Buchstaben ausgezählt, Wörter, Wortverbindungen, haben in den Abschriften das wieder nachgezählt und so haben die mit einer Perfektion überliefert, die wirklich einzigartig ist und ans Computerzeitalter erinnert. Denn mit Computer werden ja Texte so heute kontrolliert durch Auszählen. Geht ein bisschen schneller, aber es ist das gleiche Prinzip. Nun, die Bibelkritik hat allerdings gesagt, ja, aber das sind ja Handschriften aus dem Mittelalter. Und wir hatten praktisch nichts, was älter war als das Mittelalter. Was ist denn vorher geschehen? Haben die auch so getreulich überliefert? 1947 bis 1956 wurden in 11 Höhlen in Qumran Schriftrollen bis aus vorchristlicher Zeit entdeckt. Und dann kamen noch weitere Funde dazu, in Wadi Murabba'at auf Masada und so weiter. Und seit der Qumran-Forschung ist nun Folgendes klar geworden. Es gibt nichts Besseres als den masoretischen Text. Und zwar hat dieser Mittelaltertext oft eine Orthographie, die altertümlicher ist als gewisse Handschriften in Qumran. Und zwar kann man die Orthographie etwa einordnen, es ist die Schreibweise des 7., 6., 5. Jahrhunderts vor Christus. Also ein altertümlicher Typ als viele moderne Handschriften in Qumran. Also zum Beispiel die Jesaja-Rolle aus dem Jahr 100 vor Christus, die vollständige, das ist bereits eine modernisierte Orthographie. Und der Mittelaltertext, obwohl 1000 Jahre jünger, repräsentiert einen deutlich älteren Stand. Es gibt natürlich noch den Text der Samaritaner, dann gibt es den Text der alten Übersetzungen, zum Beispiel die griechische Übersetzung, die Septuaginta aus Ägypten. Aber es ist nun deutlich geworden, der masoretische Text übertrifft alle anderen Texte an Qualität. Und so ist es selbst unter liberalen Spezialisten heute, ich habe hier hingewiesen auf dieses große Werk, Fußnote 2, Dominique Barthélemy, das ist ein katholischer Gelehrter, Critique textuelle de l'Ancien Testament, also Textkritik des Alten Testaments, in drei Bänden, sind drei so dicke Bände. Das ist die ausführlichste Information, die man bekommen kann über Handschriften und Unterschiede in den Handschriften. Und Dominique Barthélemy, obwohl er bibelkritisch ist, sagt, im Zweifelsfalle gilt immer der masoretische Text. Unglaublich, da geht ein Textproblem nach dem anderen wird durchgegangen. Der masoretische Text, der steht einfach über allem. Er hat die höchste Qualität und man hat einen Text gefunden in der Wüste Judäa, bis in vorchristliche Zeit, der entspricht diesem Mittelaltertext. Man hat ihn dort gefunden, man nennt ihn heute den vormasoretischen Text. Also, es ist das Beste. Und darum sollten Bibelübersetzungen sich heute weiterhin auf diesen Text in erster Linie abstützen, wie die früheren Übersetzungen, wie auch Luther selber. Luther hatte schon diesen Text. Natürlich kann man die alten Übersetzungen beiziehen, bei Problemen muss man alles, was man hat, aber man muss sich klar sein bei der Gewichtung, dass dieser Text, der MT, das Allerbeste ist. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament, weil hier beginnt eigentlich eher das Problem heute. Vor 20 Jahren hat noch niemand sich darüber gestritten, so in den Gemeinden, welchen Text sollte man eigentlich nehmen? Der Nestle Aland oder sollte man Textus Receptus nehmen oder, wer noch besser informiert ist, den Majority Text. Aber heute gibt es ja die große Kontroverse. Welchen Urtext oder Grundtext, besser gesagt, soll man benutzen? Ich will die Begriffe klären für die, die das nie gehört haben. Textus Receptus heißt der überlieferte Text. Damit bezeichnet man die griechischen Handschriften, die man in der Zeit der Reformation zur Verfügung hatte. Die Reformatoren haben ja wieder auf den Grundtext zurückgreifen wollen, nicht mehr auf die lateinische Vulgata der Kirche, sondern sie wollten aus dem Grundtext verständlich für die Menschen übersetzen. Darum hat man zurückgegriffen und die Handschriften, die man damals zur Verfügung gehabt hatte, die bezeichnet man gewissermaßen auch die Grundlage für den Textus Receptus. Aber im 19. Jahrhundert hat es eine Änderung gegeben. Man wollte noch ältere Handschriften finden. Und Tischendorf ist extra in den Sinai gegangen, wollte dort im Kloster suchen, ob er noch Älteres findet. Und da hat er ja den Text, den Sinaiticus gefunden. Eine Bibelhandschrift aus dem 4. Jahrhundert, also etwa 350 nach Christus. Da ist er noch weiter zurückgestoßen, so alte Handschriften hatte man bisher noch nicht. Und diese Suche ist weitergegangen und man ist noch weiter zurückgekommen, im 20. Jahrhundert sogar bis ins 1. Jahrhundert. Zum Beispiel der P47, eine Papyrus-Handschrift, kam in den 30er Jahren ans Licht, umfasst fast alle Paulus-Briefe, 80% ist noch erhalten, stammt nach der neuesten Datierung zwischen 75 und 100 nach Christus. Aus Ägypten. Das ist natürlich phänomenal. Und damit konnte man zeigen, das ist absolut ein Märchen gewesen, weil Kritiker haben immer gesagt, das Neue Testament ist völlig verändert worden. Hat eine Rezension durchgemacht im 4. Jahrhundert, wo das Christentum Staatskirche geworden ist. Da hat man alles, was der Kirche nicht gepasst hat, wurde aus dem Text herausgerissen. Jetzt haben wir Handschriften zurück durch die Jahrhunderte bis ins 1. Jahrhundert. Wir sehen, das hat es nie gegeben. Es hat nie eine Textrezension gegeben, wo der Bibeltext verändert worden ist. Aber nun ausgehend von Tischendorf haben Gelehrte dann begonnen zu sagen, der bisherige Text, das ist natürlich eine spätere Erscheinung. Und wir wollen uns möglichst auf die allerältesten Handschriften abstützen. Und das hat dazu geführt, dass in Europa heute hochgehalten wird, diese Textausgabe von Nestle Aland, das ist der allerbeste wissenschaftliche Standard heute. Es gibt nichts Besseres, weil man diese alten Handschriften hier ganz deutlich berücksichtigt. Nun, in den letzten Jahren sind vor allem von Amerika her von Theologen Einwände gemacht worden, die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Der Textus Receptus, der Text aus der Reformation, der ist so verachtet worden, aber zu Unrecht. Der Text ist nämlich, widerspiegelt den Urtext viel besser. Und das kommt jetzt nach Europa hinüber und jetzt gibt es so einen Krieg. Nestle Aland-Verfechter, Textus Receptus-Verfechter. Ja, was soll man dazu sagen? Und jetzt muss noch erklären, der Mehrheitstext oder Englisch Majority-Text. Man hat also Handschriften gesammelt. Heute hat man etwa 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Das ist unglaublich. Man denkt so, lateinische Klassiker, da ist man froh, wenn man von Cicero ein Dutzend Handschriften hat von einem Werk. Neues Testament, 5300 Handschriften. Aber der allergrößte Teil der Handschriften hat eine große Übereinstimmung und den nennt man eben Mehrheitstext. Und dieser Mehrheitstext ist sehr nah beim Receptus. Stützt den sehr stark. Es gibt Unterschiede, aber sehr wenig. Darum können wir also Textus Receptus, Mehrheitstext, so ein bisschen auf die eine Seite nehmen und Nestle Aland auf die andere. Es ist aber wichtig. 90% im Neuen Testament ist absolut ohne Diskussion. Also 90% ist sowieso völlig. Da weiß man wortwörtlich, das ist der Urtext. Da wird gar nicht diskutiert über ein Wort oder über ein Buchstabe. 90% ist diskussionslos. Da muss man ganz klar sehen. Es geht um 10%, wo es Unterschiede gibt. Und nun kann man sagen, in den vergangenen Jahren konnten sehr starke Argumente vorgebracht werden für den Mehrheitstext gegen Nestle Aland. Ich habe das ein bisschen zusammengestellt. Da können wir natürlich noch ein paar Stunden dafür verwenden. Aber einfach so, um etwas so in die Hand zu geben. Ich beginne mit Punkt 2. Der Nestle-Aland, NA, stützt sich extrem stark auf sehr alte, aber zahlenmäßig wenige Manuskripte, die zudem geografisch eng begrenzt sind. Dass die Handschriften, je älter sie sind, näher dem Urtext herankommen, das ist klar. Das ist im Prinzip ja gut, wenn man möglichst alte Handschriften sucht. Aber das, wo Nestle-Aland sich entscheidend abstützt, sind dann schlussendlich sehr wenige Manuskripte. Und die kommen hauptsächlich aus Ägypten. Aber wenn es einen Unterschied gibt, nur an einem Ort in Ägypten und die Handschriften an allen anderen Orten, in der Türkei, in Griechenland, in Italien, die sind einstimmig anders, dann muss ich mich fragen, ob das nicht ein Lokalkolorit ist. Oder? So lokale Färbung. Das ist ein schweres Problem, denn in der Textkritik hat man das Prinzip, je älter, desto gewichtiger. Je verbreiteter geografisch, desto gewichtiger. Aber da sind sie genau schwach. Gut, warum hat man aus der Türkei nicht auch so frühe Manuskripte und aus Griechenland, aus Italien? Weil das Klima ganz anders ist. In Ägypten konnten die gut erhalten bleiben, aber nicht in den feuchteren Gebieten wie Süditalien und so. Feuchter, meine ich, im Vergleich zu Ägypten, das 95% Wüste ist. Weiter, Punkt 3. Es hat nie eine byzantinische Rezension des Neuen Testaments gegeben. Das kann man heute ganz klar beweisen. Das war ein Mythos, ein Märchen. Man hat gesagt, eben diese Textus Receptus, oder Majority-Text, das ist ein Text, den hat man im 4. Jahrhundert geschaffen, künstlich. Und darum können wir uns nicht auf den abstützen. Man hat gesagt, das stimmt nicht. Es gibt kirchengeschichtlich keine Beweise, aber viele Gegenbeweise. So etwas hat es nie gegeben. Und jetzt hat man mit diesen älteren Handschriften auch gefunden, dass es auch Textus Receptus-Lesarten gibt in den früheren Manuskripten aus Ägypten. Also eben, das ist also nicht ein Einschnitt im 4. Jahrhundert, sondern das kann man sogar selbst in Ägypten noch zurückverfolgen. Und dann kommt noch dazu, der drittletzte Punkt, Ägypten war stark in den frühen Jahrhunderten durch Irrlehren geprägt. Zum Beispiel durch die Gnosis. Und das muss man mit berücksichtigen. Wenn zum Beispiel Johannes 1, Vers 18, heißt es in den ägyptischen Texten, der Eingeborene, niemand hat Gott jemals gesehen, der Eingeborene Gott hat ihn uns kundgetan. Anstatt der Eingeborene Sohn. Das konnte man durch eine kleine Änderung im Text, konnte man das ändern von Hyos auf Theos. Ja, die Lehre, dass Jesus Christus nicht der ewige Gott ist, sondern zu Gott geworden ist, das war in Ägypten sehr verbreitet. Und wenn man schreibt, der eingeborene Gott, dann kann man sagen, er ist zu Gott geworden durch Geburt, später. Also nicht von Ewigkeit her. Aber das überrascht nicht, wenn das aus Ägypten kommt. Und so kann man das auch bei anderen Stellen kann man das zeigen, zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 16. Anstatt Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, heißt es, er, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Eine kleine Änderung. Theos und er, der Hos. Theos, Hos, ja? Kleine Änderung. Aber das ist das Gepräge von ihr Lehren. Und jetzt, der Majority-Text kann sich auf die allermeisten und geografisch weitest verbreiteten Handschriften abstützen. Nämlich ca. 95% der 5300 Manuskripte stützen den Text. Und das gibt ihnen natürlich ein unglaubliches Gewicht. Der erste Punkt noch, der Nestle-Aland-Text ist eine künstliche Auswahl und Zusammensetzung von Lesarten, die so in keinem Manuskript vorkommen. Da wird also sehr eklektisch, wählerisch, mal wird das gewählt, das, das, und da wird ein Text zusammengesetzt, der aber eigentlich künstlich ist. Es gibt kein Manuskript, das eigentlich den Nestle-Aland-Text wiedergibt. Das ist ein Flickwerk, das es gar nirgends gibt. Also das heißt, man springt eigentlich von einer Lesart zur nächsten, ohne zu beachten, dass zwischen den Lesarten eine Kontinuität bestehen sollte. Und da hat man einen methodischen Fehler aufgedeckt. Im Majority-Text hingegen ist das genau gegenteilig. Da findet man auch unter den Lesarten, effektiv findet man das in den Handschriften. Im Zusammenhang bestehend, und es ist ein wirklicher Text, nicht ein künstlich zusammengesetzter Text. Und jetzt etwas aus einem anderen Fachgebiet, aus der Gräzistik, Forschung klassischer, griechisch-klassischer Literatur, Homer-Forschung. Homer kennt Ilias und Odyssee. Da hat man ja auch eine große Wissenschaft aufgebaut und die Handschriften gesammelt. Und man hat gemerkt, es gibt drei Texttypen. Es gibt einen gekürzten Text. Es gibt einen mittleren Text und es gibt einen verlängerten Text. Und die Gräzisten, die haben sich ja nicht interessiert für Neues Testament und neutestamentliche Handschriftenforschung im Allgemeinen. Aber die haben festgestellt, der mittlere Text ist der ursprüngliche. Es gab also die Tendenz zum Verkürzen und dann die mehr volkstümliche Tendenz zum Verlängern. Der mittlere ist der richtige Text. Jetzt übertragen aufs Neue Testament kommt das auf das heraus. Nestle-Aland hat meistens die kürzeren Lesarten gewählt. Der gekürzte Text. Es gibt den verlängerten Text, das ist der westliche Text, aber der interessiert eigentlich sowieso niemanden. Da sind sich eigentlich schon alle einig. Und dann gibt es den mittleren Text, und das ist der Majority-Text. Das ist recht schlagend. Der entspricht in der Gräzistik dem Text, der eigentlich der wirkliche Text ist. Ich habe unten noch angegeben, eine gründliche Arbeit zu diesem Thema von Robinson, New Testament Textual Criticism, The Case for Byzantine Priority. Das war ein Symposium, das im April 2000 stattgefunden hat. Also wirklich wissenschaftlich auf der Höhe ist. Da kann man also ganz großartige Argumente finden. Nicht für den Textus Receptus, sondern für den Majority-Text. Weil man muss sagen, in der Reformation hatte man begrenzten Zugang zu Handschriften. Jetzt haben wir zu 5300. Und so können wir durch die zahlenmäßig vielen Handschriften können wir den Textus Receptus noch ein bisschen verbessern. Aber es sind keine großen Unterschiede. Das muss man sich ganz im Klaren sein. Aber dadurch kann man noch deutlicher wissen, das ist der richtige Text. Und die zweite Angabe unten, Robinson, der gleiche Robinson und Pierpont, die haben ein neues Testament herausgegeben, The New Testament in the Original Greek, according to the Byzantine Majority Text Form, 1991. Das ist diese Bibelausgabe. Ihr könnt sie nachher anschauen. Es gibt nur ganz, ganz seltene Stellen, wo sie ein Wort mal in Klammer setzen. Um damit zu sagen, beim Vergleich von unzähligen Handschriften ist da eine gewisse Unsicherheit entstanden, weil das prozentuale Verhältnis so unklar war. Ganz, ganz selten. Aber das Allermeiste beim Text ist völlig klar. Und so könnte man also auch aus einer wissenschaftlichen Sicht sagen, dass das eigentlich die beste Grundlage wäre für den neutestamentlichen Text. Wir sind also nicht irgendwie so schwammig im Unklaren, sondern wir können wirklich sagen, das ist Gottes Wort.